Tiki-Taka, der La-Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca Welt. Tiki-Taka auf meinsportpodcast.de.
Verrückt, verrückter La-Liga. Spieltag 5 ist um und es gibt schon den vierten Tabellenführer in der Primera Division. Das ist diesmal Athletic Bilbao. Das gab's, das ist lange her, dass das mal war. 2005, 2006 waren die Basken das letzte Mal ganz oben dabei. Und Real Madrid punktgleich. Und wo steht da FC Barcelona? Mal weiter nach unten gucken. Platz 8 mit nur 7 Zählerchen. Also verrückte Saison. Alex, deine famous first words?
Hola, buenas. Mies gelaunter Monday. Hashtag.
Katerstimmung.
Hashtag, ja. Hashtag Monday suck.
Ja, ja, tut mir nicht leid.
Hallo Nils.
Hallo Alex.
Ja, ja.
Das war doch mal wieder ein lustiger Spieltag, oder?
Nee, was nicht.
Nee. Aus königlicher Sicht schon.
Ganz ehrlich, war einiges drin. Muss man schon so sagen. War viel geboten, wird viel drin sein in der neuen Podcast-Episode. Ich freue mich.
Ja, und dadurch, dass auch so viel passiert ist, vor allem speziell um Real Madrid, viele Schwankungen zuvor unter der Woche in Paris komplett untergegangen. Ich war vor Ort, Alex, du warst beim 0:0 in Dortmund, auch da wieder kann man sagen, irgendwie Barca auswärts, das klappt nicht mehr so. Jetzt 8 Auswärtsspiele hintereinander, nicht mehr gewonnen, saisonübergreifend natürlich. Ja. Deswegen wird auch diese Saison ein bisschen schwerpunktmäßig mehr über eben diese Krisen und Schwankungen der beiden Giganten gehen, obwohl, um da mal wieder einen User-Kommentar vorzutragen, Albach hat bei Apple Podcast geschrieben, endlich mal ein Podcast, der sich inhaltlich der spanischen Liga widmet und zwar nicht nur ausschließlich Barca und Real Madrid, sondern der gesamten Primera Division. Das ist schön, das freut uns und das soll auch unser Ziel sein, aber jetzt in dieser 7. Folge jetzt schon, Wahnsinn, wollen wir darauf mal ein bisschen gucken, eben was da so passiert ist bei den beiden Giganten, weil das ist einfach eine komplett verrückte Saison. Wenn wir, Alex, ein Jahr zurückblicken, nach dem 5. Spieltag, da standen Barca und Real gemeinsam auf Rang 1, damals mit 13 Punkten nach 5 Spieltagen, also fast der perfekten Ausbeute. Jetzt beide, also jetzt Real und bei Bilbao nur 11 Punkte, das ist ja keine riesige, aber auch keine geringe Ausgabe und sowas Geringes gab es zuletzt, dass ein Tabellenführer nach 5 Spieltagen nur 11 Punkte hatte, gab es zuletzt 2001, damals Real Madrid, haben danach auch die Meisterschaft gewonnen. Also es ist eine verrückte Saison, jetzt eben Bilbao vorne mit 11 Punkten, aber gucken wir mal nach Katalonien.
Genau, du hattest Barca angesprochen, dass wir uns etwas länger den Katalanen widmen. Das ist natürlich der Grund, weil sie einfach nicht gut spielen und weil sie wieder auf den Deckel bekommen haben auswärts. 7 Punkte
bei
nur.
Bei einem Aufsteiger.
Bei einem Aufsteiger auch noch, ne? Genau. 7 Punkte nach 5 Spielen. 2 Siege und 2 Niederlagen bei noch einem Unentschieden. Das ist einfach eine schlechte Ausbeute. Und deswegen gibt es für uns einfach einen guten Grund, da etwas genauer Barca unter die Lupe zu nehmen, genau.
Das Spiel, oder?
Genau.
60 Sekunden war das schon der frühe Rückstand, also man kann nicht sagen, dass irgendwie lange das 0-0 stand und dann kurz vor Schluss, da konnte Barca nicht mehr reagieren. Das ganze Spiel wussten sie, okay, wir müssten hier nachlegen. Dann Junior Firpo-Fehler war das da schon.
Genau, der kam für den verletzten Jordi Alba ins Spiel, quasi seine Bewährungsprobe, sein Startelf-Debüt, ging schlechtestmöglich los. Also nach einer Minute handgestoppte, ich glaube 63 Sekunden. Ein unglaublicher Lapsus. Er wollte einen Rückpass zu Ter Stegen spielen, erwischt den Ball nicht richtig.
Rutscht
dann quasi noch aus beim Versuch, irgendwas zu retten, was wahrscheinlich eh nicht mehr zu retten gewesen wäre. Der Granada-Spieler entwischt ihm auf rechts, flankt die Flanke auch noch abgefälscht von Piqué, segelt quasi eh schon über die Torlinie, aber dann drückt ihn noch, ich glaube Assis war es, aus einem Meter drüber. Also wirklich der schlechtestmögliche Start. Also schlimmer kannst du in ein Spiel nicht starten, wenn du eh schon Selbstzweifel hast. Ja. Denn Barca ist auswärts schwach, du hast das ja angesprochen, du hattest kurz den BVB erwähnt. Darauf können wir vielleicht kurz danach sprechen, aber auf jeden Fall haben sie diese Auswärtsmisere. Sie sprechen es auch aktiv an und sie hadern auch und sie wissen auch nicht, woran es liegt. Also auch Ernesto Valverde hat gesagt, wir sind auswärts einfach schlecht und er weiß auch wirklich nicht, woran es liegt, was ja schon ein bisschen ein Armutszeugnis ist. Ne?
Das ist schon auch ein echter Fluch, also wir reden da schon wirklich saisonübergreifend, das war ja nicht nur Liverpool, schon davor hat man bei Celta irgendwie versagt, danach bei Eibar und Valencias Pokalfinale war auch auswärts.
Ja, so gesehen
auswärts. 8 Auswärtsspielen gab es 5 Niederlagen, nur 3 Unentschieden, das hatte Barcelona zuletzt 2001, so eine schlechte Auswärtsserie, also komplett Verrückt.
Ja, und dann eben dieser Fehlstart nach einer Minute, ne, ist halt denkbar ungünstig gegen einen Aufsteiger, der ja eh schon gut in die Saison gestartet sind. Jetzt sind sie auf Platz 3 aktuell.
Tja, also 10 Punkte, Wahnsinn.
Wahnsinn, ne? Für Granada, aber die waren ja davor schon, glaube ich, 5. oder 6. Also sprich, die waren ja schon gut drin. Ja. Dann gibt dir das natürlich unglaublich Auftrieb, nach einer Minute gegen den großen Favoriten Barca zu führen. Ja. Und Barca hat das umso mehr verunsichert. Und in der Folge war wieder dieses typische, langsame, ratlose, ideenlose Spiel Barcelonas. Der Ball zirkuliert nicht.
Es gibt ja eigentlich keine Ausreden wirklich so am Saisonstart, wo man Bilbao verloren hat, so, ja, oder auch später so Suarez dann gefehlt, Dembélé jetzt immer noch gefehlt, genau. Messi damals noch gefehlt, aber die sind ja jetzt fast alle wieder da.
Außer die sind Messi fast alle wieder da, Suarez ist gestartet, genau. Ja. Griezmann begann auf links, Messi kam dann zur Halbzeit, weil die Alarmglocken schrillten, ne? Deswegen kam er direkt zur Halbzeit, um quasi irgendwas zu retten, was leider nicht mehr zu retten war. Aber nee, insgesamt, sie haben langsam gespielt, sie haben ideenlos gespielt, der Platz war schlecht. Wenn Xavi das sieht, der alte Rasenkritiker, der Rasengummi sozusagen, der hätte sich geschämt oder aufgeregt. Auf jeden Fall, der Rasen war natürlich dementsprechend hat sich Barca noch blöder angestellt, was natürlich keine Ausrede ist, aber man hat dann gesehen, dass sie quasi nicht zurechtkommen, viele Stockfehler, Fehlpräsenz aus, also du hast gesehen, da kommt eins zum anderen, ne? Die Verunsicherung, das wenige Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen, der Rückstand, die Auswärtsmisere generell, ein bissiger Gegner, eins zum anderen. Es war ein unfassbarer Grottenkick von Barca, muss man echt sagen. Ja, und sie wissen leider nicht, woran es liegt. Also Valverde war wirklich in der Pressekonferenz nach dem Spiel ratlos, hat auch gesagt, ja, dass er so richtig, also quasi hat die Mängelliste aufgezählt. Aber ja, es ist ja im Endeffekt sein Job, quasi die Mängel zu beseitigen, und er kriegt es ja nicht hin, ne? Also muss man ja auch sagen. Sie haben ja quasi den gleichen Stiefel, also die spielen immer ihren Stiefel runter mittlerweile, und den gleichen Stiefel haben sie eben in Osasuna und teilweise in Bilbao, vor allem in der ersten Hälfte, genauso gespielt. Also es tut sich keine Besserung auf. Ja. Das ist wirklich besorgniserregend ein bisschen, ja.
Ich gehe mal nochmal weiter aufs Spiel. In der ersten Hälfte hatte Barcelona nicht einen einzigen Schuss aufs Tor abgegeben. Ja, das bei einem Aufsteiger. Das
traurig.
Ist schon echt irre. Dann hatte nach dem Seitenwechsel Ter Stegen kurz so eine kleine Unsicherheit, fast irgendwie die sich den Ball ins eigene Netz gelegt, aber noch war noch dann zur Stelle nichts angebrannt.
Ja.
Und dann war in Minute 66 der Elfmeter Vidal eingewechselt. VAR hat dann den Elfmeter gegeben, weil Vidal hatte irgendwie den Arm auf Kopfhöhe und da ging dann der Ball ran.
Ja, so mehr Brusthöhe, glaube ich, aber es war denkbar unglücklich. Ich glaube nicht, dass es aktiv war, also ich glaube nicht, dass es Handspiel spielen wollte. Ich glaube, er wollte gegen Gegner blocken oder vor sich halten oder wie auch immer. Und dabei ging der Ball in die Hand, aber es sieht halt denkbar blöd aus und auf der Höhe.
Sah für mich fast so wie ein Depp aus, so wie er den Arm da hochgehabt hat.
Wirklich, also denkbar doof, weil er kam 2 Minuten vorher ins Spiel, um quasi ein bisschen Urgency reinzubringen, also ein bisschen Kampfkraft und ein bisschen Gier, die Barca eben fehlte. Und Vidal steht ja quasi für diese Attribute. Und dann hat er den schlechtestmöglichen Impact nach 2 Minuten mit seinem Handspiel und das 2-0 war ja dann quasi, Deckel quasi, das hat den Barca den Stecker gezogen. Just ein paar Minuten davor gab es den Aufreger dieses Spieltags für uns beide, ne?
Sind wir uns Kategorie, einig?
Kategorie Aufreger des Spieltags. Roberto Soldado, unser alter Kumpel, ne? Möchtest du mal was dazu sagen,
der alte Giftzwerg? Hat da in Real Madrids Nachwuchs gelernt, immer mal ein bisschen giftig zu sein, sondern nicht Diego Costa-mäßig immer irgendwie einen Schuh auf einen anderen Schuh, aber so, er stänkert halt gerne. Und das hat er dann auch da in der Minute, was war das dann, 64 oder so?
Ja, kurz vorm 2-0, denke ich, da sind wir uns einig, hätte er locker vom Platz fliegen können, ne?
Hätte er
vom er hatte
war schon mit Gelb vorgewarnt?
Genau, Soldado hat schon das ganze Spiel über gegiftet und hat gefoult, hinterrücks. Piqué hat er einmal den Fuß in den Bauch gerammt, einmal von hinten, um ihm eine mitzugeben. Hat nur einmal gelb gesehen. Dann hat er geschauspielert, hat eine gelbe für Piqué provoziert, wurde ganz leicht am Hals touchiert und hat sich natürlich das Gesicht gehalten, wie es in Spanien oder generell im Fußball leider üblich ist. Ne? Generell in Spanien ist das eine Unsitte, ne? Das muss man ja wirklich sagen, diese Schauspielerei. Auf jeden Fall war er mittendrin im Spiel in seinem Ding gegen Barca sticheln und stänkern. Und dann eben mit Gelb verwarnt, beim Fehler von Ter Stegen oder beim Wackler sozusagen, ist er nochmal mit dem Knie an Ter Stegens Kopf, hat so nachgestochert,
geht
hat
voll
Ter Stegen
drauf,
klar mit dem Knie an der Schläfe erwischt. Ein harter Schiedsrichter gibt da gelb-rot, ne?
Ja.
Und da stand es noch 1-0, muss man dazu sagen. Und ne, 1-0 Barca und Granada zu 10, das wäre nochmal eine spannende halbe Stunde gewesen. Aber die gelbe gab es nicht, die zweite. Kurz darauf der Elfer, dann war das Spiel gegessen, muss man schon auch sagen.
Ja,
also aber nichtsdestotrotz unglücklich. Unser Aufreger des Spiels. Ne?
Ja, nicht das der mega super Hammer-Aufreger, weil Videoschiedsrichter hat sich das auch nicht nochmal angeschaut, aber hatte schon so ein Geschmäckchen. Anderer Schiedsrichter hätte da vielleicht gelb gegeben.
Ja, ich will mich jetzt darüber nicht beschweren, um Gottes Willen, aber halt trotzdem ne, ein bisschen ein Hingucker auf jeden Fall, nennen wir es mal so, Hingucker.
Trotzdem verrückt das Spiel. Granada eigentlich ja nur 26% Ballbesitz, auch nur eine Passquote von 65%, also ziemlich dünne und trotzdem hat da Barcelona eigentlich kaum, also ich kann mich an keine gefährliche Chance erinnern. Fatih und Messi waren so im zweiten Durchgang, hatten nochmal so 2-3 Szenen.
Genau,
war super zwingend, aber also das ist einfach unerklärlich. Man hat die volle Kapelle dann irgendwie fast schon gehabt, außer in dem Belay und trotzdem bei einem Aufsteiger 0-2 verlieren.
Ja. Nee, man muss echt sagen, dass sich Barca quasi selber geschlagen hat. Also die haben eher das Spiel verloren, als dass Granada es gewonnen hat. Ich will es mal so hinstellen, weil sie einfach so schwach waren und so zahnlos und so ideenlos. Griezmann auf links völlig verschenkt. Also der hat jetzt, glaube ich, in, wie war die Statistik, 4 Spielen in Folge in auswärts nicht mal einen Torschuss abgegeben. Muss man sich mal vorstellen.
Was?
Echt? Der 120-Millionen-Mann Griezmann hat ja den Doppelpack geschnürt im Heimsieg gegen Betis. Ja. Ne? Da war er richtig super mit seinem Konfetti-Jubel und alles. Da dachte man, Griezmann, jetzt ist er da. Ja. Aber in 4 Auswärtsspielen kein Torschuss. Also in Bilbao kein Torschuss, in Osasuna kein Torschuss, beim BVB kein Torschuss und jetzt in Granada kein Torschuss von Griezmann.
Lecker, das sind schon Mysterien, die ich bei Real Madrid auch kenne, die einfach irgendwie kaum zu erklären sind. Man hat die und die Spieler und irgendwie, die müssten motiviert sein und trotzdem funktioniert es nicht darauf.
Ich glaube nicht, dass es an der Motivation liegt. Ich glaube einfach, also ich habe bei Barcelona geschrieben in meinem Spielbericht, dass sie einfach, dass Griezmann ist kein Flügelstürmer mehr ist. Der hat 5 Jahre lang nicht mehr als Flügelstürmer agiert. Bei Atletico war er hängende Spitze, immer hinter einem Zentrumstürmer. Teilweise hat er sogar als Zehner agiert, weil er sich ja so weit fallen lässt. Ne? Ja. Auch bei Frankreich, bei der WM, hat er ja wirklich teilweise als Zehner situativ agiert, also als offensiver Mittelfeldspieler. Und jetzt nach 5 Jahren soll er wieder den Flügelstürmer geben in einem neuen System, bei einer neuen Mannschaft. Der findet sich noch nicht zurecht. Das sieht man ganz eindeutig, dass er kaum im Spiel eingebunden ist, dass er nicht weiß, welche Laufwege er wann gehen soll, wann kommt er kurz, wann geht er lang, wann geht er in die Tiefe, hält er die Position oder driftet er eben in die Mitte, wie er es wohlgemerkt mittlerweile halt eigentlich immer tut. Also du siehst, da gibt es brutale Abstimmungsprobleme, brutale Probleme im Zusammenspiel mit den Mitspielern.
Und da ist dann das Problem in Barcelona, ein Systemwechsel kommt nicht in Frage. Also da wird man nicht mit einem Spielwacher oder einer hängenden Spitze spielen, oder? Es wird immer dieses 4-3-3
Wobei sie halt eben just jetzt während Messis Verletzung die Chance dazu hatten. Ne? Also sie hätten auch zum Beispiel auch in Dortmund hätten sie ja auf Zweiersturm umstellen können, wo du sagst, Griezmann gibt quasi den hängenden Stürmer mit Suarez vorne dran. Ja, aber das
eingespielt und der Perez und der Fatih, die kennen das auch auswendig, also deswegen wird man das kaum ändern.
Ja, aber eingespielt ist halt die Frage, weil es ist ja nicht eingespielt, wie man mit Griezmann sieht. Ne? Der ist ja da verloren im Posten und teilweise spielt der linker Wingback, wenn er da nach hinten arbeitet. Da hat er den Cholismo hat er immer noch drin, das ist schon klasse, wenn er da im Vollsprint bis an den eigenen 16er rennt. Das tut Barca dann schon gut, aber im Spiel nach vorne ist er unsichtbar, muss man echt sagen. Und auch das spielt halt eine Rolle, ne? Weil nochmal, ohne Messi in solchen schweren Auswärtsspielen, da kommt es eigentlich auch auf Griezmann an, ne? Und der war noch nicht da. Also auch das ist so ein kleiner Baustein, der mit hineinspielt. Ne? Aber viele andere haben halt auch ihre Leistung einfach nicht gebracht. Rakitic zum Beispiel hatte jetzt erstmalig die Chance von Anfang an, die Bewährungschance sozusagen. Ne? Der war ja quasi die ganze bisherige Saison außen vor. Jetzt kam er rein von Anfang an, kann quasi sich seinen Stammplatz zurück erarbeiten oder verdienen. Und das war auch wieder eine absolut schlechte Leistung. Also man hat ihn kaum gesehen. Da siehst du auch bei ihm Selbstbewusstsein nicht da. Schwer zu erklären, aber es stimmt an allen Ecken und Enden nicht bei Barca.
Tja, Und so gab es dann, ich glaube, da sind wir d'accord, einen verdienten Sieg für Granada. Also da gar keine Zweifel dran. Desaströses Barca.
Desaströses
Granada Barca. Musste gar nicht so viel machen, außer großen Kampf, viele Zweikämpfe gewinnen.
Genau. Haben sie auch schön giftig gemacht, muss man echt sagen. Also natürlich als Barca-Fan unschön anzusehen, aber die haben unfassbar oft gefoult. Einfach so kleine Fouls, Giftigkeiten, Barca entnervt, was ja als Underdog einfach immer wichtig ist. Das muss man ja so konstatieren. Ne? Also die haben das gut gemacht für ihre Verhältnisse, weil die sind ein sehr limitiertes Spiel, sehr limitierte Mannschaft, das muss man einfach zugeben, ne? Mit ihren, was waren es, 68% angekommene Pässe, das ist halt nicht gut, ne? Also es ist keine talentierte Mannschaft, wir haben sie auch als Absteiger getippt eigentlich, ne, vor der Saison, aber jetzt stehen wir blöd da, Nils.
Ja, das ist die Mannschaft mit dem geringsten Etat, also 33,5 Millionen Euro, das ist ja quasi ein Ansu Fati schon, was die Mannschaft da bei Transfermarkt.de wert ist.
Ja, aber
und jetzt stehen die da mit 10 Punkten auf Rang 3.
Richtig Chapeau. Gut, ne? Und Barca übrigens, auch das sollte man erwähnen, 9 Gegentore in 5 Spielen, das sind die meisten Gegentore in La Liga mit ihrem Stadtrivalen Espanyol und mit Real Betis.
Die meisten?
Ja.
Ach, oh, tatsächlich.
Die meisten.
Espanyol, ja. Betis.
Ja, bei Betis erwartet es man, weil die haben ja immer diese instabile Defensive schon letztes Jahr. Ne?
Ja.
Espanyol, klar, Abstiegskandidat, vor Saison getippt, da erstaunt es auch nicht. Aber Barca, 9 Gegentore nach 5 Spielen. Das ist schon, also das ist
letztes Jahr hat es für 9 Gegentore 30 Spieltage gebraucht, gefühlt.
Naja, mindestens 20 wahrscheinlich. Ne? Also du siehst, es stimmt an allen Ecken und Enden nicht. Ne? Im Mittelfeld nicht, im Sturm nicht und auch in der Abwehr nicht.
Dann könnt ihr ja noch froh sein, dass es am Dienstag oder wann war es in Dortmund nicht auch noch eine Niederlage gegeben hat, weil das wäre ja vielleicht auch eher verdient gewesen.
Ja, muss man echt sagen, super schwieriges Spiel. Credit to Dortmund, muss man echt sagen, die haben das super gemacht. Super unangenehmer Gegner, klar, Stadion spielt eine Rolle, Atmosphäre, alles und es war recht offen, also es gab immer so Momente, wo quasi mal die eine Mannschaft am Drücker war und dann war da 20 Minuten oder 15 Minuten Barca gut drin im Spiel, aber unterm Strich hätte Dortmund das gewinnen müssen. Ich glaube, die hatten einen XG von 3 zu Barcas 0,6 oder so, also wenn das, sagen wir mal, 2-0 ausgeht, beschwert sich keiner. Und wenn man das Spiel nochmal Revue passieren lässt, ne, wenn Reus den Elfmeter macht, dann, was ja auch in 70% der Fälle der Fall ist, ne, dann geht das seinen verdienten Lauf. Ich denke, ein Heimsieg wäre verdient gewesen. Dortmund war in der zweiten Halbzeit wirklich, wirklich besser, hatte genug Chancen. Aber wir hatten einen guten Torhüter.
Ihr hattet einen guten Torhüter. Wie war die Quote? Ich habe da auch irgendwas gelesen. Ter Stegen hat X von Y Elfmetern gehalten.
4 von 6 in der Champions League. Da hält er die Elfer immer. In La Liga hält er sie nicht.
Wäre gestern oder am Samstag aus deiner Sicht ganz nett gewesen.
Wäre ganz nett gewesen nochmal, wenn er auch den wieder rausfischt. Ne?
Ich glaube, am Dienstag war es vielleicht wichtiger, oder?
Ja, also für ihn war es wichtiger, weil da hat ganz Deutschland zugesehen. Und das bringt uns zum nächsten spannenden Thema. So ein bisschen kurz anreißen wollen wir es. Ter Stegen, versus Neuer.
Mats, Marc-André Ter Stegen. Ich glaube, da sind wir schon irgendwo auf einer Wellenlänge, weil wir beide beobachten, nicht nur Ter Stegen, sondern generell die Ligaspiele seit Jahren und irgendwie, es ist immer die Rede von Messi rettet Barca und Messi beschert Barca die Punkte. Ja, das war in den letzten Jahren oft so, aber eben auch der Torhüter hat einiges gerettet, wenn es auch wieder dann auswärts zur Sache ging und irgendwie, er noch riesige Paraden rausgepackt hat. Also man weiß ja nicht nur, dass er spielerisch stark ist und auch in das System gut reinpasst und gerne mal 20 Meter vorm eigenen Tor da mitspielt, sondern eben auch tolle Reflexe, Reaktionen hat und das einfach lange her ist, seit er sich da mit wem war es, wo er nur der Ersatztorhüter war?
Claudio Bravo.
Claudio Bravo, das ist lange her, da hat er seitdem sehr, sehr, sehr viele Schritte nach vorne gemacht und ist eigentlich, auch in meinen Augen, hätte er WM 2018 da ins Tor gehört. Also ich konnte konnte nicht verstehen, wie da Neuer so nach der Verletzung direkt wieder, ohne irgendwie sich eine Art Konkurrenzkampf stellen zu müssen oder irgendwo mal, dass Löw offensiv sagt, hey, die Karten werden neu gemischt, ich werde jetzt mal gucken, sondern es wurde ja nicht mal drüber geredet. Und deswegen ist für mich eigentlich auch Mats der Nationaltorhüter.
Ja, generell schwieriges Thema. In Deutschland natürlich hohe Wellen durch die ganzen Aussagen. Ne? Also ich denke, da kann man schon sagen, dass Uli Hoeneß da ein Eimer Öl ins Feuer gegossen hat. zwei Eimer. Waren ja
bei
zwei,
ihm ist das Urin.
Zwei verschiedene Aussagen an zwei verschiedenen Tagen, also quasi zwei Eimer Öl. Aber tatsächlich denke ich, Ter Stegen hat leider, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so den Stellenwert, wie er ihn verdient, was einfach daran liegt, dass er halt nicht in Deutschland spielt. Da darf man uns, glaube ich, nichts vormachen. Sobald du im Ausland spielst, bist du etwas ab vom Radar, bist du nicht mehr so im Fokus. Wenn du dann auch noch in Spanien spielst, wir wissen es ja, Grüße an die Kollegen bei DAZN, die einen super Job machen, aber du kannst halt Spanien nur über DAZN schauen. Das ist dann weniger im Fokus, als wenn es bei Sky laufen würde, wie jetzt die Premier League. Da schauen halt einfach nochmal Leute, beziehungsweise die Wahrnehmung ist größer. Also ich glaube, Spanien ist in der Wahrnehmung quasi unter England. Dadurch ist das auch so ein kleiner Standortnachteil für Ter Stegen, wofür er natürlich nichts kann, weil nochmal, seine Leistungen sind herausragend, aber ich glaube, diesen kleinen Standortnachteil hat er. Dann spielt Neuer natürlich bei Bayern, also auch das ist eine kleine...
Die süddeutsche Presse.
Ja, so will ich nicht sagen, aber ist halt eine kleine Trumpfkarte.
Vom Hünes, ja.
Und dann ist er halt Kapitän, auch das muss man sagen. Dann ist er seit Jahren Liebling der Nation, weil er eben heroische Auftritte teilweise bei der WM hatte, ne? 2014, wo er da gegen Algerien quasi schon, den Sweeper-Keeper Begriff neu definierte sozusagen, quasi als Libero oder agierte, das hat einfach zur Ikonisierung beigetragen und er war ja auch absolute Weltklasse jahrelang, das muss man ja wirklich sagen, also ich weiß gar nicht, 2012 bis von mir aus 2016 plus minus, ne, war ja wirklich absolut herausragend Neuer und davon zehrt er noch ein bisschen und er hat so einen kleinen Nimbus, aber ich finde aktuell,
Das reicht jetzt langsam. Ja, ich meine, bei anderen war Löw auch rigoros und Boateng, Hummels, alle einfach gestrichen und gibt es jetzt auch hier und da wieder Diskussionen, aber so einseitig, wie diese Diskussion jetzt auf der Torhüter-Position geführt wird oder einfach, dass es so gesehen auch keine Diskussion jetzt bei Löw gibt, das finde ich schon schade, weil Ter Stegen, wie du schon sagst, leistet seit Jahren ganz große Leistungen und es ist auch schade, wenn man irgendwie sieht, Barca rettet sich 2-1-Sieg bei Betis, dann sieht man klar den Freistoß von Messi, aber nicht die drei Paraden, die der Ter Stegen vorher geleistet hat. Also es geht noch leider unter in Deutschland und ich glaube, ihr, liebe Zuhörer, ihr werdet es auch alle wissen und sehen, wie großartig Ter Stegen eigentlich ist, aber ja, es ist komisch, was da jetzt alles passiert ist, auch die Aussagen, die getätigt sind. Ja, wer hat da jetzt angefangen? Neuer schießt gegen Ter Stegen oder hat er zuerst vorgelegt? Ach, das ist doch dann mir wieder fast schon zu viel Kindergarten. Wäre schön, wenn das irgendwie sportlich besser bewertet werden könnte, aber wo soll man da wie anfangen und dass da der Herr Löw da schaut. Im Endeffekt ist das eigentlich auch ein Luxusproblem. Eigentlich könnt ihr auch froh sein, dass euer Torhüter da nicht noch weiter dauerbelastet wird und 180 Minuten da in irgendwie an 4 Tagen spielt in der Länderspielpause, weil das führt dann auch hier und da mal zu Verletzungen. Bei einem Torhüter vielleicht weniger wie bei einem Feldspieler, aber bei Real Madrid kennt man das. Modric und Valverde kamen verletzt zurück und irgendwas ist immer und also ich wäre da auch mal ganz froh, wenn vielleicht mal der Courtois mal eine Pause kriegen würde. Aber wie gesagt, Torhüter ist dann eh eine andere Belastung als ein Feldspieler.
Genau, aber tatsächlich, ne, dieses Spiel in Dortmund war für ihn besonders und ich denke, der war ja der große Gewinner dieses Spiels, also allein für sein Selbstbewusstsein, für seine Außendarstellung in Deutschland, für seine Außenwahrnehmung war das schon schön. Ein bisschen Genugtuung, denke ich, wird auch bei ihm dabei gewesen sein. Auch bei mir war es ein bisschen da. Ey, die Elfmeterparade habe ich, glaube ich, fast wie ein Tor gefeiert, muss ich schon, gebe ich ehrlich zu.
Ich erinnere mich an deine Tweets.
Weil es einfach cool war. Und
abschicken. Stegen, abschicken. Der Stegen, abschicken.
So, ja, schöne Zusammenfassung, dabei können wir es belassen.
Genau. Was meinst du denn?
Ja. Apropos Champions League. Kommen wir zu eurem Auftritt in Paris, denn auch du warst vor Ort.
Ja, mach mal gleich. Hast du denn irgendwas, was muss besser werden jetzt bei Barca?
Ach so, willst du das?
Wie muss die Mannschaft wieder?
Was muss besser werden? Wenn ich knallhart sein soll, sage ich, der Trainer muss ausgewechselt werden. Ich habe das auch letztes Jahr, also am Ende der Saison habe ich so ein Analysestück für Barca-Welt geschrieben, wo ich gesagt habe, ich glaube, der Trainer kann diese Mannschaft nicht mehr so motivieren oder erreichen in der Ansprache, wie sie es bräuchte, weil einfach dieser Nackenschlag in Liverpool zu krass war. Also ich glaube, mental, psychologisch war das dieser Doppelschlag, ne? Rom, das Jahr davor, okay, dann kannst du sagen, das ist nochmal ein Ausrutscher. Ja. Hast vielleicht den Gegner ein bisschen unterschätzt, weil ja Rom nicht der klangvolle Name ist. Okay, passiert mal, ne? Aber das ist das Jahr darauf quasi den gleichen Fehler nochmal machen, den gleichen Ausrutscher. Das hatte definitiv dann einen psychologischen Impact und ich glaube, den kann dieser Trainer nicht mehr kitten. Und das sieht man jetzt einfach. Sie spielen auswärts habe ich vorhin schon gesagt, immer weiter ihren Stiefel runter. Ja. Und ich habe es gestern getweetet, weil ich Liverpool gegen Chelsea geschaut habe, die ja einfach eine super Mannschaft nach wie vor sind. Also nochmal, du kannst den Liverpool verlieren und ganz blöd auch mal 4-0, aber die Art und Weise ist halt wichtig. Und die Art und Weise war, so wie Barca auch jetzt in der Liga auftritt. Nämlich dieses nach vorne keine Ideen, langsamer Spielaufbau. Und genauso treten sie weiter auf. Und das liegt meiner Meinung nach am Trainer, weil er es nicht gebacken bekommt, die quasi, ja, ihnen was Neues beizubringen oder eine neue Ansprache zu finden, sie zu motivieren. Also die spielen ihren weiteren Stiefel runter und ich glaube, dieser Trainer kann mit der Mannschaft nicht mehr viel erreichen.
Ist denn, hört man da auch schon was irgendwie medial so? Wird
wenig.
Umgeschaut, weil es gibt ja jetzt auch keinen. Luis Enrique wird auch noch nicht zurückkehren, also
nee, da, Nachfolger. Der Schaden Blätterwald, der katalanische, ist noch recht ruhig. Ja. Das liegt daran, dass er ein gutes Standing hat, einfach weil er ein sympathischer Typ ist, das muss man sagen, also so ein ruhiger, netter Onkel fast schon ein bisschen, bisschen kauzig ist er, aber weil wir aber trotzdem ist es halt keiner, der quasi, auf den sich die Medien einschießen, also er polarisiert.
Polarisiert nicht.
Genau, er ist so ein Befrieder, also die Mannschaft mag ihn zum Beispiel auch Messi und Piqué und Suarez haben sich alle öffentlich hingestellt, auch nach Liverpool und haben gesagt, nee, wir wollen mit ihm weitermachen, am Trainer liegt es nicht, die mögen ihn halt einfach, aber irgendwann ist es halt, also zu Wohlfühl-Oase, ne, bei Top-Clubs ist nicht immer was Gutes. Also ne, manchmal schon, aber situativ oder in manchen Situationen brauchst du eine neue Ansprache, brauchst du einen neuen, vielleicht Motivator, einen, der dir ein bisschen, so eine Mannschaft, die so in ihrem Ding vor sich hinschwimmt, braucht einen Arschtritt oder sowas. Das braucht diese Mannschaft, das kann Valverde nicht liefern. Aber die Medien schießen sich nicht auf ihn ein, weil er eben ein netter Kerl ist, weil er, ja, weiß man auch nicht, ob weil er auch vom Präsidium gestützt ist, also man kennt ja in Spanien die Presse, ne, da haben ja oft der Verein hat ja oft so ein bisschen einen Arm in die Redaktion drin oder so ein bisschen
steuert die. Wird mal was lanciert.
Wird mal was lanciert, also er hat viele Fürsprecher offenbar im Verein oder einige, sagen wir es so, Power, welche mit Macht, zum Beispiel Bartomeu, der Präsident, ist halt sein größter Fürsprecher. Der hat dann seine Journalisten bei der Mundo Deportivo beispielsweise, die halt sagt, nee, seid mal nicht so hart mit unserem Trainer. Ja, aber wenn sie jetzt, also wir spielen ja am Dienstag wieder, ne, gegen Villarreal, wenn das schief gehen sollte, dann geht's ab. Sag ich dir. Also wenn sie das verlieren zu Hause, nochmal, ne, zu Hause ist Barca halt immer noch eine Macht, aber wenn das schief gehen sollte, dann geht's, glaube ich, ab.
Das glaube ich nicht. Dann glaube ich eher, also Dienstag gegen Villarreal werdet ihr schon eher schaffen. Dann eher am Wochenende, da seid ihr, ist Barca zu Gast bei Getafe. Vielleicht dann eher da nochmal Ausrutscher, weil jetzt schon 8-mal hintereinander nicht gewonnen
ist. Ja, und vor allem ist Getafe, also selbst unabhängig von Barcas schlechter Form, ist Getafe ja einfach ein unglaublicher Stolperstein. Also tun sich ja die Top-Mannschaften seit Jahren schwer. Auch ihr letztes Mal 0-0 gespielt habt, kann ich mich erinnern. Auch Barca tut sich da seit Jahren schwer. Hier und da gewinnen sie mal 1-0 oder 2-1 mit Ach und Krach, aber oft haben sie auch verloren oder unentschieden. Richtig unansehnliche Spiele, weil Getafe abwehrstark ist, weil sie eben genau dieses Kryptonit für Barca aktuell sind. Zweikampfstark, bissig, unangenehm, viele Fouls, spielen viel über Standards. Also es wird wieder so ein typisches Auswärtsspiel für Barca werden und wie die gegangen sind zuletzt, wissen wir ja, ne?
Okay, wir fassen zusammen. Niederlage gegen Granada, glücklicher Punkt in Dortmund, Valverde wohl kranke Wurzel?
Kranke Wurzel, ist das vom Spanischen übersetzt? Oder?
Okay, wo kommt das jetzt her? Wie kommt mir das?
Ich weiß ich auch nicht. Lass mir das, kranke Wurzel Valverde, gefällt mir.
Der kleine Kauz. Tja, in Katalonien läuft es nicht so rosig. Bei den Königlichen ist es jetzt eine Krise. Ich würde eher sagen, es sind sehr extreme Schwankungen.
Ja.
Man ist in Paris komplett, hat man versagt. Dafür jetzt aber in Sevilla sehr ordentlich gespielt. Da werden wir gleich drauf gehen. Bis dahin, kurze Werbeunterbrechung.
In all seinen Facetten. Mit Felix Amrain.
In der aktuellen Ausgabe Papala Punk spreche ich mit Rodi und Marco von der Press-Punk-Band 100 Kilohertz. Die haben gerade mit Stadtland Flucht ein neues Album herausgebracht und außerdem sogar zwei Record-Release-Shows gespielt. Wie es ist, aktuell Konzerte zu spielen und wie die Entstehungsgeschichte des Albums ist, hört ihr im aktuellen Podcast.
Auf meinmusikpodcast.de. Immer informiert sein, auch von unterwegs. Auf meinsportpodcast.de. 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsle-Talk. BV Beben. Unter Flutlicht. Werkskantine am Wasserturm. Und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
Real Madrid verteidigt sich an die Tabellenspitze. Hallo, nach der kurzen Pause hier bei Tiki Taka, dem La Liga Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir haben sehr unterschiedliche zwei Spiele jetzt zuletzt gesehen. In Paris, was gab's da? 11 Spieler. Was gab's jetzt in Sevilla? Ein Team. Also, ich war in Paris dabei und war erschrocken, dass da eigentlich gar nichts so wirklich zustande funktioniert hat. Die Spieler waren wenig motiviert. Auch das System hat gar nicht funktioniert. Paris hatte eigentlich einfaches Spiel mit nur den beiden zentralen Mittelfeldspielern. Kroos und Casemiro konnten die immer zu dritt überrennen und ja, komplett einfach in Grund und Boden spielen. Also, es gab keine Beruhigung. Es gab stattdessen viele Befreiungsschläge bei den Königlichen. Ja, aber trotzdem irgendwie kam Benzema an keinen Ball ran. Also sehr, sehr blödes Spiel. Hochverdient auch dann verloren, auch in der Höhe des 3-0. Es hätte ja auch eher noch ein 4- oder 5-0 geben können. Auch wenn ja irgendwie Bale das Traumtor noch hatte, das Handspiel, muss man das jetzt pfeifen? Ja, Kontakt war da, aber egal. Benzema noch unglücklich da. Vasquez im Abseits hat noch ins Tor getroffen, Benzema, also da gab es schon auch noch zwei Tore, aber es waren auch dann gefühlt irgendwie die einzigen zwei Schüsse. Real Madrid ja nicht einen wirklichen Abschluss auf das Tor abgegeben. Einfacher Abend für Keylor Navas, von dem her ein trauriger Tag. Danach gab es dann schon eher Schüsse und Stimmen gegen Zinedine Zidane, also da hört man wahrscheinlich mehr als jetzt in Barcelona bezüglich Ernesto Valverde. Wir haben da bei Real Total eine interessante Umfrage. Ist Zidane noch der Richtige? Haben wir nach dem Paris-Spiel gefragt.
Uiuiui.
Da haben tatsächlich 31% abgestimmt. Nein, seine Rückkehr war ein Fehler.
Uiuiui.
25% sagen aber auch, ja, er kann und wird das Ruder noch rumreißen und dann bleiben noch 44%, die sagen, ich habe so meine Zweifel, noch ist nichts verloren, aber es muss vieles besser werden, sonst wird es eng für ihn. Also ja, die, wie sagt man, Skepsis, sie wächst weiter. Wir hatten da schon im Juli einen interessanten Kommentar bei Real Total nach diesem 7:3 oder diesem 3:7 Pleite gegen Atletico, wo man auch gesehen hat, hey, hier an der Stelle fehlt es im Mittelfeld, nur ein Sechser, das ist zu wenig, die Abstände Mittelfeld und Abwehr sind noch viel zu groß, irgendwie vorne geht auch wenig zusammen, Einstellung hier, Pech und Unglück da, Verletzte hier, Neuzugänge funktionieren noch nicht, kommen kaum zum Einsatz und das hat man dann eben auch in Paris gesehen und da hatte ich sogar, Erinnerung an die Zeit von 2004, 2005, als dann noch ein Beckham kommen musste und dafür ein Makelele gehen musste, also die Balance komplett verloren.
Ich erinnere mich dunkel.
Viel zu viel Offensivpower auf dem Feld mit Figo, mit Raul, mit Guti, mit Zidane und eben Beckham und irgendwie hat diese PS nicht wirklich auf die Straße bekommen. Die Spieler haben dann auch selbst die Verantwortlichkeiten so ein bisschen hin und her geschoben. Keiner wollte da wirklich was machen. Sie haben eher dann gewartet, bedient zu werden und das ging damals komplett schief und diese Angst keimte dann nach dem Paris-Spiel wieder jetzt auf. Aber jetzt nach Sevilla kann ich sagen, es hat dann doch irgendwie im gleichen System doch plötzlich funktioniert, weil die Königlichen sich voll auf die Defensive fokussiert haben und erstmal gesagt haben, hey, wir müssen erstmal hinten ganz gut stehen und dann können wir schauen, dass vielleicht nach vorne was geht und das war dann im Endeffekt auch der absolute Spielverlauf. Also Sevilla, ja, hier und da angerannt, hatte auch mehr Ballbesitz, 9:7 Abschlüsse aus Sevilla-Sicht. Aber trotzdem war dann Real Madrid zwingender, war in den Zweikämpfen griffiger, Varane, Ramos, Casemiro, tolle Spiele gemacht, jede Menge Zweikämpfe gewonnen und dann eben auch die Außenverteidiger wieder mehr abgesichert, innen gestanden, um Konter abzufangen, Carvajal und Mendy haben da ihre Jobs sehr gut gemacht und im Endeffekt war es dann eine Carvajal-Flanke auf Benzema, der das Finale, das glückliche 1-0 Minute 64 gemacht hat. Also da dann ein verdienter Sieg.
Übrigens, ich fand dein Fazit schön. In Paris 11 Spieler in Sevilla, eine Mannschaft, gefällt mir echt gut. Trifft es auch ziemlich gut, finde ich. Ich habe auch beide Spiele gesehen. Das waren wirklich die schlechten Seiten Real Madrids in Paris, wirklich ohne Plan erkennbar. Da gab es einen schönen Screenshot, habe ich auf Twitter gesehen, wo im Mittelfeld kein Spieler von Real Madrid ist. Ne? So ein riesiges Loch.
Ja, gut, das hatte ich.
Ja, könntest du, was hast du ja tatsächlich?
Ja, so, dann groß Ballverlust vorne,
genau.
Das Mittelfeld entblößt und dann rennen sechs PSG-Spieler auf vier verteilt.
Das passiert natürlich bei einem Konter mal, aber das Screenshot war trotzdem ein bisschen,
Stellvertretend,
genau, kann man schon so sagen. Ja. Und ihr wurde der wirklich hergespielt. Also in der zweiten Halbzeit. Die erste fand ich sogar noch okay von euch. Du hast das Bale-Tor angesprochen. Das war ein Traumtor. Also ich
ist es 1-1 oder 2-1 gewesen?
1-1. Das war direkt danach, glaube ich.
Sicher, ja.
Das ist 1-1. Ich als Fußballfan hätte mir gewünscht, dass dieses Tor stehen bleibt, muss ich echt zugeben, weil das ein absolutes Traumtor war. Ja. Aber nach den neuen Regeln, er hat quasi den Ball mit der Hand touchiert. Ein Tor ist entstanden, er hat ihn quasi fast gestoppt, kann man schon so argumentieren. Ob es Absicht war oder nicht, sei dahingestellt. Ich glaube zwar nicht, aber nach den neuen Regeln zählt es leider nicht. Aber bottom line ist, die erste Halbzeit fand ich noch okay von Real Madrid, aber in der zweiten ging es ja völlig nach hinten los. Das war wirklich viel, viel zu wenig. Also wenn das 5-0 ausgeht, beschwert sich keiner. Ihr wurdet da echt hergespielt.
Noch ein Lupfer, glaube ich. Sarabia noch einen knappen Abschluss.
Umso erstaunlicher, dass ihr jetzt in Sevilla so eine geschlossene Mannschaftsleistung. Ja. Es war nicht prickelnd, aber Real hat halt das gemacht, was sie machen müssen bei einem unbequemen Gegner.
Ein Arbeitssieg wie im Bilderbuch.
Genau, ein Arbeitssieg, nochmal geschlossene Mannschaftsleistung. Das brauchst du halt nach so schweren Niederlagen auswärts. Wenn du dann ein schweres Auswärtsspiel beim guten Gegner hast, der traditionell daheim euphorisch spielt, unbequem ist und dann so ein geschlossenes 1-0, gut verteidigt, wenig zugelassen.
Auch Carvajal, zwei Gesichter gezeigt gegen in Paris, wirklich grottenschlecht. Er hat ja gar keinen Zug bekommen, auch weil er vielleicht nicht so unterstützt wurde von den Außen von Bale, wie das vielleicht sein sollte. Das war jetzt auch in Sevilla besser. Da haben Bale und Hazard auch einige Zweikämpfe gewonnen und gut mitgearbeitet und eben Fokus eher auf erstmal sich erstehen, dann können wir noch nach vorne rennen, gelegt. Und Carvajal jetzt gegen Sevilla, vielleicht sogar Mann des Spiels, gemeinsam mit Casemiro und Varane. Carvajal hat daneben noch den Assist geliefert, aber hat eben dann eben auch ein Reguilón aus dem Spiel genommen. Banega hat nicht viel, war nicht oft zu sehen, wurde glaube ich noch ausgewechselt. Also da viel griffiger auf einmal, viel mehr Tacklings gewonnen und deswegen dann durch so eine, also man konnte ja sagen, Real hatte in Paris keinen Schuss aufs Tor und Sevilla hatte jetzt gegen Real keinen Schuss aufs Tor. Heißt das jetzt, dass die Offensiven versagt haben? Nee. Auf der anderen Seite heißt das, dass einfach die Defensiven ein riesiges Spiel abgelegt haben. Das war bei Paris der Fall und jetzt bei Real. Und dadurch eben auch endlich Courtois nach 15 Spielen mit Gegentoren endlich mal wieder zu Null gespielt, eben weil er eigentlich beschäftigungslos war. Chicharito hatten ja nochmal den Ball über die Linie bekommen, aber klar im Abseits, also braucht man gar nicht drüber reden. Was wäre, wenn? Von dem her, ich finde, das war ein sehr schöner Sieg. Ich finde so 1-0 nicht dreckig, sondern erkämpfte Arbeitssiege fast schöner als so 5-0 Galas, die schon.
Du bist kein echter Spanier, das merkt man gleich, ne? Die Spanier lieben doch ihre Galas den Gegner vorführen, ja. Und du willst Deutsch.
Das ist auch mal ganz
deutsche
nett,
Mentalitätssiege willst du, ja? Eieieiei.
Aber man hat ja auch 3-0 gegen Levante zuletzt galamäßig vorne gelegen und dann irgendwie kam da wieder Larifari rein. Die Mannschaft ist ein bisschen laissez-faire-mäßig laufen lassen und plötzlich wurde es am Ende ein 3-2. Aber jetzt nein. Mannschaft alle 100% konzentriert und da dann auch Lob an Zidane. Also wenn man sagen soll, vielleicht vorher gesagt hat, erreicht er die Mannschaft noch? Ja, offensichtlich schon. Und Ramos hat es danach gesagt, das war ein Zeichen, wir stehen voll hinter Zidane. Wie könnt ihr überhaupt uns anzweifeln, ihr Fans im Medien? Und das war das Zeichen. Das war kein Weltklasse-überragendes Spiel. Ja. Die werden jetzt nicht alles in Grund und Boden spielen danach, aber man sieht jetzt endlich mal wieder zu Null. Die Defensive kann stehen.
Übrigens auch nach XG, ein 1-0 war verdient. Sevilla hat nach vorne zu wenig gemacht. 0,6 XG für die Freunde der Statistiken unter unseren Hörern vielleicht. Und Real hat eben diese 1-2 Chancen. Hazard zum Beispiel erste Halbzeit, Carvajal erste Halbzeit, ne? Und stimmt, dann eben das Benzema-Tor. Insgesamt ist ein 1-0, denke ich, okay. Wie gesagt, gute Auswärtsmannschaft, geschlossene Leistung. Also, die haben eine Reaktion gezeigt im Gegensatz zu Barca, ne? Um da kurz den Bogen zu spannen. Weil da waren es halt zwei Spiele, die zu wenig waren, ne? Bei Real nur eins.
Ich wollte noch ein bisschen Zidane weiter loben, denn nicht nur Einstellung hat gestimmt, sondern auch das System. Ich hatte am Anfang Bauchschmerzen gehabt, weil ich auf ein 4-4-2 gehofft hatte. Nicht unbedingt wegen der Doppelspitze, sondern um einfach
dass Sevilla und Telopetegui funktioniert, weil man da zwei Lokomotiven an den Außenbahnen hat. Reguilón und Navas, die Außenverteidiger, marschieren die Spiele rauf und runter, werden dann natürlich noch flankiert im 4-3-3 durch die anderen Außenspieler, aber die hat man wirklich gut zurückgehalten und Carvajal, Mendy da wirklich den Außenverteidigern die Zähne gezogen und das hat Zidane doch zum Glück erkannt, trotz irgendwie 4-2-3-1, vielleicht war es auch ein 4-1-4-1, mal so, das war nicht immer klar zu erkennen, aber das fand ich einfach, ja, ganz stark, wie da auch die Außenverteidiger da das Spiel gemacht haben. Auch nicht immer komplett mit vorgegangen sind und quasi an der Eckfahne des Gegners schon gelauert haben auf die Flanke, sondern auch ein bisschen weiter innen gestanden, ein bisschen weiter eher zur Mittellinie abgesichert, Vorsicht erstmal walten lassen und das ging voll auf gegen die bisher so gesehen beste Mannschaft der Saison. Das war ja Sevilla als Tabellenführer und auch spielerisch sah das oft gut aus, aber jetzt, ja, Real Madrid mit so einer Leistung kann man dann zu Gast im Sanchez-Pizjuan, schwieriges Stadion, dann, ja, triumphieren.
Gut. Genug jetzt der Zidane und Real Lobhudelei.
Ich hatte noch eine Umfrage. Lauf. Wir haben bei Real Total noch eine Umfrage. Real Madrid wird 2019-20 ... und dann geht es eben darum, wie viele Titel gewinnen. Und 34% sagen einen großen Titel gewinnen.
Ja.
54% sagen keinen großen Titel gewinnen und dann nur noch ein paar Prozente für zwei oder drei große Titel. Also da ist es auch noch ja, Skepsis und Optimismus. So ja, die Skepsis überwiegt noch ein bisschen. Klar, auch nach dem Paris-Spiel. Ich will auch nicht sagen, dass es jetzt wieder klar aussieht, dass Real da in der Meisterschaft mitwirbeln kann. Es ist ja auch nicht abzusehen, dass da Bilbao vorne bleibt mit den 11 Punkten. Aber es war jetzt ein Zeichen in die richtige Richtung. Deswegen würde ich auch sagen, Barca ist da mehr in der Krise als jetzt die Königlichen.
Stich.
Die Königlichen natürlich immer noch in der Findung. Ja. Auch die Neuzugänge, Hazard muss auch noch ein bisschen mehr funktionieren. Aber es wird eher, die Richtung ist besser als jetzt in Katalonien.
Stichwort, um die Meisterschaft mitspielen, das bringt uns zu Atletico Madrid. Denn die haben auch Punkte gelassen. Die sind auch ganz klare Anwärter auf die Meisterschaft, zumindest meiner Meinung nach.
Und sie haben ja gleich
gute Chancen, aber sie haben gepatzt und das machen wir, glaube ich, nach einer kleinen Werbung, oder?
Genau, genau. 0-0 gespielt, das hört er gleich nach der Werbung.
Immer informiert sein, auch von unterwegs auf meinsportpodcast.de. Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns.
Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme.
Hast du innerlich eine Rechnung offen und willst du diese Rechnung begleichen oder sagst du, okay, ich möchte in eine zufriedene und liebevolle Beziehung finden?
Bettina Utzler und Robert Cordes, Sexualtherapeuten des Instituts für Beziehungsdynamik Berlin, sprechen das an, was sich sonst keiner traut. Professionell, einfühlsam, kompetent.
Wir sehen die Welt danach anders, wir sehen Beziehungen danach anders, wir sehen uns selbst auch anders.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. 90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Mit Marius Merk und Chris McCarthy.
Da herrscht ein enormer Druck. Da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen.
Jeden Monat neu auf meinsportpodcast.de.
Da sind wir wieder und jetzt mit Atletico, denn die Simeone-Elf hat jetzt nach einem furiosen Start in die Saison zum dritten Mal hintereinander Punkte gelassen. Also es waren jetzt mal so gesehen nur zwei Punkte aus den letzten drei wettbewerbsübergreifenden Spielen. Und jetzt gab es am Wochenende ein 0-0 gegen Celta Vigo. Alex, wie hast du das gesehen?
Ja, same old Atletico minus dem einen Tor, das sie normalerweise zu Hause erzählen. Ne? Sie gewinnen ja ganz gerne 1-0 zu Hause. Diesmal ging es 0-0 aus, weil sie ihr Tor einfach nicht gemacht haben.
Aber wäre ein typisches 1-0 gewesen.
Wäre ein typisches 1-0 Spiel gewesen, muss man auch sagen. Es war ein typischer Heimauftritt. Ich schaue kurz auf den XG, da steht auch 2-0-6. Also wenn das 1-0 ausgeht, kann sich wieder keiner beschweren. Aber sie haben ihr Tor diesmal nicht gemacht.
Jo, 20-6 Abschlüsse, das war gegen eigentlich fast nur auf ein Tor, aber Celta hatte einen überragenden Ruben Blanco zwischen den Pfosten. Der 24-Jährige hat da echt einige Dinge noch irgendwie aus dem Kasten gefischt, aus dem Netz gefischt. Das war eine überragende Leistung von ihm, wobei Celta Vigo so schwach eigentlich auch nicht war. Die haben halt von Anfang an auf Punkteteilung auf 0-0 gespielt Und sind damit
am Ende. Vor allem für Celta ist es ja ungewöhnlich, die Null zu halten. Die haben ja traditionell auch eine furchtbar schlechte Abwehr. Dass sie also die Null halten, ist schon erstaunlich. Hatten übrigens mehr Ballbesitz als Atletico. Mhm. Auswärts ist auch ungewöhnlich. Auch wenn
ausgeglichene Passwerte.
Genau, auch wenn Atleti nicht bekannt dafür ist, dass sie so viel Ballbesitz haben. Aber zu Hause trotzdem sind sie ja normalerweise die dominantere Mannschaft. Aber nee, ich fand, Celta hat das echt nicht schlecht gemacht. Und der Punkt gibt ihnen recht. Mhm. Also. Und für Atleti natürlich, das muss man auch zugeben, zu Hause gegen Celta ist ein Punkt zu wenig, wenn du wirklich Meisterschaftsambitionen hast. Klar, englische Woche, ne, dann ist es immer nochmal schwieriger. Wir sprechen von Doppelbelastung und dies und dem und Rotation. Mhm. Aber ich denke, das sind schon zwei verlorene Punkte für Atletico, das kann man schon so sagen. Und die sind jetzt auf den sechsten Platz abgerutscht. Ne?
Ja. Also, ja, 10 Punkte, das sind ja.
Ja, ein Punkt hinterm ersten. Ein Punkt Unterschied. Okay. Aber es sieht halt blöd aus, auf dem sechsten zu stehen. Ne?
Sagt der Achtplatzierte.
Genau, sagt der Achtplatzierte, ganz genau. Und tatsächlich, woran es hapert ist, sie schießen mal wieder zu wenig Tore, ne? 5 Spiele, 5 Tore, das ist auch ein bisschen dünn für einen Meisterschaftsaspirant, das muss man auch so sagen, ne? Mhm. Typisch Atletico halt, ne? Wenn das eine Tor nicht fällt, geht's halt 0-0 aus, da haben wir es wieder.
Um mal ein bisschen Celta Vigo zu loben, die hatten ein sehr schwieriges Auftaktprogramm jetzt in die Saison, haben ja nicht nur gegen Real Madrid am ersten Spieltag gespielt, danach kamen noch Valencia und Sevilla, eben Atletico und trotzdem da mit 5 Punkten, da haben gegen Granada verloren, natürlich den Aufsteiger, gegen wen sonst. Also als 16. sieht nicht gut aus, aber ich glaube, jetzt haben sie einige schwierige Sachen hinter sich. Ich weiß gar nicht, wann sie auf Barcelona treffen, aber es ist ja dann auch gerne mal ein Punkt für Celta.
Zumindest daheim. Auswärts kriegen sie immer mächtig auf die Hörner. Celta im Camp Nou kassieren sie wirklich, weil sie ja so eine schlechte Abwehr haben, kassieren sie gerne mal 5 im Schnitt. Aber zu Hause im Balaidos sind sie gegen Barca oft sehr motiviert, ja, das muss man sagen. Ein weiteres Auswärtsspiel, vor dem es mich graut. Ja,
ja. Wie Real Madrid hat es irgendwie geschafft mit dem 3-1.
Das stimmt.
Ja. Bei Atletico finde ich auch spannend von den Neuzugängen. Jetzt klar, Lodi hat ein starkes Spiel gemacht, Felix hat natürlich gestartet, ich glaube.
Aber der hat, glaube ich, diesmal auf dem Flügel gespielt, gar nicht Stürmer, also weder hängend noch ganz vorne drin, sondern auf dem Flügel. Da sieht man auch, dass der noch seine Rolle ein bisschen finden muss. Ne? Der Start war gut bei ihm, aber so wirklich 100% ankommen ist er noch nicht. Ist ja auch logisch, der Junge ist was, 19 Jahre alt, in dem komischen Cholo-System, wo Verteidigung first ist, ne? Und Krampf second und Defense third und dann geht's nach vorne. Da musst du dich natürlich auch zurechtfinden erstmal und da gibt es auch noch ein bisschen Anpassungsprobleme.
Ja, was ja normal kennt man ist, ja mit Neuzugängen. Griezmann bei euch, Hazard bei uns. Felix jetzt, ich habe gerade geguckt, 6 Einsätze, ein Tor, ein Assist. Ja, ist schon okay, aber geht natürlich auch besser. Ich finde bei Atletico Thema Neuzugänge auch sehr spannend. Marcos Llorente, wo wir eben gesagt hatten, oder was ja offensichtlich ist bei Real, da fehlt noch irgendwie ein Casemiro-Ersatz. Also der mal verletzt ist.
Das wäre gewesen, ja.
Aus. Und Llorente wurde oder ist eben gegangen, weil ihm Zidane vor der Saison gesagt hat, so viel wirst du nicht spielen, ich setze auf Casemiro und vielleicht eben auch mal 4-4-2. Ja, und jetzt ist Llorente bei Atletico, in 6 Pflichtspielen die Saison kam er nur 4-mal zum Einsatz, nur einmal von Beginn an. Jetzt am Wochenende wurde er aus dem Kader aussortiert, ist er fit. Das ist dünne, 133 Minuten bisher erst gespielt, da jetzt auch nicht irgendwie super überragend gekickt, halt normal, was ich so bisher gesehen habe. Ja. Also, Markus, hättest du nicht doch noch bleiben können.
Ja, stimmt, ich erinnere mich, dass er ein bisschen dein Liebling ist. Ja. Das
stimmt. Weil er eben nicht nur guter Abräumer an der Mittelfeldlinie ist, gut antizipiert und die Bälle erahnt und weiß, wo er gehen muss, sondern auch mit dem Ball was anfangen kann.
Ja, so, und vor allem, weil er Canterano ist. Ne? Also die will man eh nie verlieren, weil da eben die Identifikation größer ist mit dem Verein, die Leidenschaft
Vater,
in dem Fall.
Großonkel haben schon für Real gespielt.
Genau. Das kann ich schon verstehen und ich finde das auch einen dämlichen Verkauf von Real Madrid, muss ich echt sagen. Also ich hätte niemals verkauft, wenn ich dabei Real das sagen hätte.
Naja, das ist halt, man hat dem Spieler gesagt, hier, du willst spielen, aber bei mir wirst du nur spielen und dann hat sich der Spieler halt entschieden, sich einen Verein zu suchen, wo er mehr spielt.
Ich glaube tatsächlich, weil ihr dachtet, dass ihr Pogba oder irgendeinen anderen
auch, kriegt. Hast du auch recht, ja. Wir haben alles auf die Karte Pogba gesetzt, ja.
Und der trotzdem, kommt dann nicht, ne?
Ja, noch ein Sechser irgendwie. Ja. Ist schwierig im Nachhinein, weiß man nie so recht.
Bei Atletico spielt jetzt übrigens Hector Herrera, der 30-jährige Haudegen aus Mexiko, kam von Porto, der hat Llorente den Platz weggenommen sozusagen. Mhm. Und der hat ja eh viel Konkurrenz im zentralen Mittelfeld, defensiven mit Thomas Partey, ne? Koke kann da spielen, Saul kann da spielen, beziehungsweise die spielen punktuell ja eh immer im Laufe des Spiels, rotieren sie mehr oder weniger dahin, weil eben Atletico gern mal so defensiv spielt. Also er hat da auch, muss man auch so sagen, viel Konkurrenz, ne? Das ist halt einfach schwierig. Und dann als Neuzugang bei Atletico, die tun sich traditionell schwer, bis sie das System von Cholo Simeone verinnerlichen und verstehen und bis sie da klicken.
Das stimmt.
Wer übrigens richtig gut, erstaunlich gut bei Atletico zum Tragen kommt, ist Kieran Trippier, der Rechtsverteidiger aus England, wo man ja auch sagt, boah, ein Engländer kommt dann nach Spanien, die tun sich ja traditionell super schwer, ne? Dann keine Sprache sprechen, nicht verstehen, was Cholo überhaupt von einem will, und er ist Stammspieler.
Sonnenbrand.
Sonnenbrand in der Madrider Mittagshitze. Aber der tut sich erstaunlich gut. Also er ist Stammspieler und macht seine Sache gut, ist vielleicht sogar der Spieler der Saison, so ein bisschen bei Atletico, also in den letzten ersten quasi 5, 6, 7 Spielen, macht das echt gut. Also Hut ab. Überraschung.
Lodi gefällt mir auch gut.
Lodi ist auch gut, ja, den finde ich auch. Den haben sie ja auch aus Brasilien, glaube ich, geholt. Ne? Aus dem Nichtsohn quasi. Ja, finde ich gut.
Ja.
Also, Atletico macht es nicht schlecht, aber ja, nach vorne manchmal fehlt ihnen halt das Quäntchen, weswegen ich sie nie als Meister tippen kann. Weil eben gegen die Kleinen, wenn es dann haben sie dann oft ein bisschen zu wenig.
Oder auch im Saisonendspurt in Barcelona, wo sie dann auch gerne die Siege herschenken.
Genau, genau. Und auch jetzt wieder, es sind halt einfach Barca schwächelt, du spielst zu Hause gegen Celta, da musst du halt einen Dreier holen, ne? Das muss man echt so sagen. Ja.
Meisterfrage. Jetzt haben wir vorne, ich habe es gesagt, Athletic Bilbao, das erste Mal seit den 80ern oder, nee, wie war das? Nee, seit 2001, halt, die letzte Meisterschaft von denen war in den 80ern. Ich glaube mal nicht, dass sie sich da vorne halten können, den ersten Ligatitel seit 84 einfahren können, aber sie haben jetzt auch 11 Punkte aus 5 Spielen.
Starker Start.
Siege alle daheim und daheim noch kein einziges Gegentor. So auch jetzt am Wochenende 2-0 über Alaves. Das war auch ein verdienter Sieg. Williams hatte da nochmal an den Pfosten getroffen. Also da hochverdient gewonnen im kleinen baskischen Derby.
Genau.
Und plötzlich mischen die vorne mit. Das ist auch beeindruckend.
Ja, denn muss man echt
Mannschaft, sagen. Das weiß ja jeder inzwischen, steht ja nur aus Eigengewächsen. Die sind ja nie welche, die groß einkaufen, außer irgendwie ein Llorente will zurück. Aber das war auch nicht der Fall. Also das ist beeindruckend. Mal wieder der Liga-Dino.
Ja, tatsächlich. Nee, muss man echt sagen. Richtig, richtig starke Leistung. Bisschen Überraschungsteam. Also wer Erster ist nach dem fünften Spieltag, ist ja immer, und der nicht Real und Barca oder vielleicht Atletico heißt, ist ja immer eine Überraschung. Aber Athletik macht das richtig stark. Ein Gegentor nach 5 Spielen, das ist halt eine Hausnummer. Ne? Also da siehst du mal, du musst nicht viele Tore schießen, um da oben zu sein. 6 Tore in 5 Spielen, das ist nicht berauschend. Aber wenn die Abwehr steht, Grüße nach Barcelona, ja, wenn die steht, dann kannst du da richtig oben mitmischen. Mhm. Das ist schon stark. Also nee, die machen das wirklich, wirklich gut.
Bilbao aktuell der Nutznießer, dadurch, dass Real und Barca und auch Atletico so, ja, nicht schwächeln, ist ja noch immer meckern auf hohem Niveau, aber...
Ja, und wer ist Athletic Club im Nacken? Die andere Überraschungsmannschaft, Real Sociedad. Die Basken mischen vorne mit, die sind Vierter, 10 Punkte, auch die haben wieder gewonnen, ne?
3-1 bei Espanyol.
Ja. Genau.
Auch mal wieder ordentlich gespielt. Also Willian José, Doppelpack geschnürt. Ich glaube, Ødegaard war an beiden Toren irgendwie Pre-Assist-mäßig beteiligt. Oyarzabal, Riesenspiel gemacht, obwohl er nur eine Vorlage gegeben hat. Also ja, war das Überraschungsteam. Wir wiederholen uns da und haben die Basken da auch 10 Punkte.
Ja, der Kollege Isak hat wieder getroffen, der Ex-Dortmunder. Der Spielverlauf war so, Real, war es erste? Ich glaube, zweite Saison. Bin mir nicht sicher. Aber da hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Auf jeden Fall, Spielverlauf war so, William José Doppelpack hat richtig gut ausgesehen für La Real. Dann kam Espanyol zurück, Eigentor von Saldur. Dann wurden die letzten 20 Minuten quasi richtig spannend. Oder wären richtig spannend geworden und dann ein furchtbarer Fehler im Spielaufbau. Grottenfehlpass in die Füße von Alexander Isak, der geht auf und davon, schiebt einen schön überlegt ins lange Eck und das war quasi.
Und dann sein erstes Saisontor jetzt im
Doch, das erste,
Einsatz.
Ne? Okay. Ja,
doch,
stimmt, das war
ein Tor wurde mal aberkannt.
Abseitstor im Derby gegen Athletic Club war das. War scharf, da hatten wir drüber gesprochen, ich erinnere mich wieder. Nee, auf jeden Fall, nochmal, ne? Guter Auswärtssieg, 3-1 bei Espanyol. Zumindest die Leistung in der ersten Halbzeit war wieder richtig gut. Auch da wieder, ne? Überraschungsteam. Cool für La Liga, dass eben zwei Traditionsklubs da oben mitmischen, gut aus den Startlöchern kommen. Ja, nicht schlecht.
Junge Truppe da, gepaart mit erfahrenen Recken, so wie Nacho Monreal. José Villian würde ich jetzt auch schon eher als erfahren bezeichnen. Also stark, gefällt mir. Ja,
finde ich auch gut. Also kicken. Ziehe ich meinen Hut. Ich finde das immer gut, wenn Traditionsteams gute Saison starten, wenn sie quasi oben anklopfen, wenn sie zeigen, hey, vielleicht ist eine Überraschung drin für Europa League, vielleicht sogar Champions League, ne? Wenn der Meisterschaftskampf offen ist, Hashtag Vamos mi Sevilla, ne? Ich finde das auch immer cool. Und der Sampaoli, falls du dich erinnerst, waren die irgendwie mal am 18. Spieltag oder so erster, also fast zur Winterpause waren sie oben drin, da hieß es, dann können die vielleicht sogar Überraschungsmeister werden. War jetzt vor 2 Jahren, glaube ich. Also ich finde sowas immer cool, wenn die Liga spannend ist, muss ich schon sagen, gefällt mir sowas.
Ja, viel spannender könnte es aktuell nicht sein mit eben den ersten 6 Teams, die nur einen Punkt auseinander sind. Irre. Wer mit diesem Meisterschaftskampf oder vorne den oberen Rängen irgendwie doch nicht so viel zu tun hat, auch weil Trainerwechsel und so weiter, ist der FC Valencia.
Eieiei.
Ja. Bei denen hat es nur zu einem 1:1 gegen Leganés gereicht, also auch dünne. Zuvor war es bei Chelsea komplett gerockt.
Mega Überraschung, kannst du dich erinnern? In unserer Vorschau zur Champions League haben wir gesagt, hier Chelsea können wir uns nicht vorstellen, dass die was kriegen. Wir dachten, dass die wirklich auf die Hörner bekommen und dann haben sie auf einmal gepunktet, ne?
Ja. In Chelsea. Komplett. In Barcelona kassiert, in London gerockt und jetzt wieder gegen Leganés.
Ja, 1-0 aus der Hand gegeben, Dani Parejo, Elfmeter, schön abgezockt, hoch reingefeuert. Aber
das kann er.
Elfmeter kann er gut. Aber Leganés, die auch nicht dafür bekannt sind, das allerbeste Saison zu spielen, denn die sind Tabellenletzter, sieglos weiterhin. Also als Valencia mit deinen Champions League Hoffnungen musste da Leganés daheim schlagen. Erst recht, wenn du früh führst, ne? Oder halbwegs früh führst. Also es sind auch 2 verlorene Punkte, muss man echt so sagen.
Und dann Realleihgabe Oscar Rodriguez da für den Ausgleich gesorgt, sogar noch, glaube ich, einmal ein Pfost-Aluminium irgendwas getroffen, also der ordentliche Spiel gemacht und so, Leganés da einen wichtigen Punkt gerettet,
war
auch der erste Punkt überhaupt
Punkt
in dieser Saison,
also
nach 4 Niederlagen.
Genau, für das kleine Madrider Vorstadtteam war das ein richtig gutes Ergebnis für Valencia. Eine Achterbahnfahrt. Das ist wirklich
die Gurkentruppe, ne? Die haben doch irgendwie die Gurke als Maskottchen.
Stark, ja. Ja, die Gurkentruppe, das gefällt mir. Die Gurkentruppe aus Leganés.
So fit schon an dem Montagmorgen. Ich glaube, besser wird es nicht. Gleich müssen wir aufhören.
Stark.
Wir sind ja auch schon gleich bei 55 Stark. Minuten.
Genau.
Hast du noch haben wir eine englische Woche vor uns.
Oh ja. Blicken wir nach vorne.
Genau. Dienstag Barca gegen Villarreal.
Genau, wir hatten es kurz erwähnt. Barca Villarreal, da ist Valverde und Barca richtig unter Druck. Gott sei Dank ein Heimspiel, weil in Heimspielen sind sie halt richtig stark. Ne? Da haben sie einen 5er Schnitt in der Liga, beide Heimspiele 5-2 gewonnen. Ja. Also, ich erwarte zwar nicht so viele Tore, aber
Villarreal ein Punkt mehr als Barca aktuell.
Ja.
Auf Rang 7.
Ja, auch passabler Saisonstart, 2 Siege aus 5. Ist okay für Villarreal. Also, nur eine Niederlage, ne? Also 2 Siege, 2 Unentschieden. Für Villarreal ist der Saisonstart absolut passabel, okay, gut. Hätte sogar mehr sein können, ne? Die haben in mehreren Spielen Punkte liegen lassen, nachdem sie führten. Also, die sind gut in der Saison drin. Barca ist nicht gut drin, die werden unter Druck sein. Also bin ich gespannt auf dieses Spiel.
Dienstagabend, 21 Uhr.
Genau.
Mittwoch,
und dann
auch spannend, da sind dann auch 3 große im Einsatz. 19 Uhr Atletico bei Mallorca, parallel zu Leganés gegen Athletic, also der letzte gegen den ersten so gesehen.
Ja,
und
auch
Real
spannend.
Madrid schließt dann den Mittwoch um 21 Uhr ab gegen Osasuna.
Ja.
Und Real, Osasuna und Athletic, was haben die gemeinsam?
Weiß ich nicht.
Sag's die einzigen Teams, die noch ungeschlagen sind.
Oh.
Noch ohne Niederlage, also.
Oh, ist das sogar ohne Niederlage?
Ja.
Das ist an mir vorbeigegangen, so siehst du.
Ja. Haben auch nur 4 Unentschieden. Und
ein Sieg in 5 Spielen.
Ja,
würdest du nicht denken, dass die ungeschlagen sind, aber die sind es tatsächlich. Die spielen gerne mal Unentschieden.
Wie der Club, wenn er mal in der Bundesliga ist oder nicht gerade absteigt, ist ja auch immer so eine unentschieden Mannschaft. Aber Osasuna, dann kommt ins Bernabeu am Mittwochabend. Ich glaube,
das
ist besser,
schon.
Wie wenn man nach Pamplona muss.
Ja, das wird schon Heimsieg, oder? Also,
wird schon Heimsieg,
ich denke, jetzt mit dem Rückenwind des Sevilla-Auswärtssiegs wird das schon ein komfortables 3-0, sag ich mal. Unterschreibst du, ne?
Ja, ich bin noch ein bisschen ängstlich, vorsichtig.
Du hast Angst vor Osasuna daheim?
Na komm. Ja, natürlich muss es reichen, aber es wurde auch gegen Levante knapp und gegen Valladolid hat es auch nicht gereicht und in Villarreal. Aber natürlich muss es klappen, aber wenn die Mannschaft wieder fokussiert so auftritt und erstmal, hey, Fokus auf die Defensive liegt, erstmal sicher stehen, dann können wir nach vorne irgendwas veranstalten. Zidane wird bestimmt auch durchrotieren. Kroos hat bisher fast immer durchgespielt.
Ja, Benzema genauso. Rotieren ist schön, ihr habt ja keine Mittelfeldspieler.
Ja, gut, Valverde ist jetzt wieder fit und vielleicht werden auch Isco und Modric noch rechtzeitig fit. Ist unwahrscheinlich, aber vielleicht passiert es doch. Aber ich glaube, auch ein Casemiro und Kroos brauchen einfach mal kurze Verschnaufpause. Und wenn ich daheim gegen Osasuna, gegen wen dann? Also ja. Das, auch deswegen ein bisschen vorsichtig noch den Spieltag angehen. Aber dann, ja, vielleicht macht dann wieder Rames ein gutes Spiel. Und dann kann man eben am Samstag dann gestärkt mit frischen Kräften ins Wander fahren. Da ist dann Samstag um 21 Uhr
das
große Derby.
Das Madrider Derby. Spannend. Mhm. Ja. Das wird spannend. Da freue ich mich drauf.
Wir gucken nochmal, wann wir uns dann wieder hören, ne? Aber schauen wir mal.
Ja, nächsten Montag nehme ich mal stark an, ne?
Nächsten Montag, ja.
Oder Sonntag, mal gucken.
Ja.
Wir glauben ans deutsche Team. So sehr, dass wir uns auf eine verrückte Wette eingelassen haben. Die große Gustavo Gusto EM-Wette. Deutschland kommt mindestens ins Achtelfinale. Oder jede extra luftig Pizza, die zwischen dem 1. Mai und 15. Juni gekauft wird, geht auf uns. Einfach Bon aufbewahren und mitfiebern. Mehr auf pizzawette.de. Gustavo Gusto.
Genau, auf jeden Fall, dass die Episode wie immer für euch Montag frisch, dampfend heiß beim Podcatcher eurer Wahl zur Verfügung steht.
Genau. Gibt es ja einige, wisst ihr, Google Podcast, und könnt uns auch gerne Kommentare und Sterne dalassen bei Apple Podcasts, meine ich. iTunes sind wir, Audio Now, Podbean. Ihr könnt es hier bei meinsportpodcast.de anhören, direkt auf oder eben auch auf unseren Seiten. Alex Trücker ist, wie ihr wisst, der Chefredakteur bei Barca-Welt. Ich mache hier und da mal ab und zu was bei Real Total. Vielleicht habt ihr mich da schon mal irgendwo gesehen, gehört, gelesen. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr dann auch bei der 8. Folge wieder dabei seid. Denke, war wieder ganz nett, ganz lustig, oder Alex?
So ist es.
Auch wenn es für dich nicht so lustig gerade ist, auf die Tabelle zu schauen.
Ja, die Stichelei hinten raus musste sein, ne? Du konntest ja nicht ohne.
Bisschen. Wurde mir auch gesagt. Also danke da auch nochmal an das Feedback von, wer war es alle? Nicola, Kevin, Isidro, alles so Bekannte. Du bist manchmal, hebst du zu sehr ab. Ich muss dich ab und zu auf den Boden zurückholen. Und
Die Tatsache ist
ja aktuell 7 Punkte Barca, Real 11.
Auf dem bin ich auf dem Boden der Tatsachen. Aktuell, ja. Hoffentlich nächste Woche anders, aber die Episode, die hast du triumphiert. Sagst du deinen Real-Total-Usern schöne Grüße von mir.
Ja, mach ich. Also, danke. Grüße. Wir waren Tiki-Taka, der La Liga-Podcast bei meinsportpodcast.de. Danke fürs Einschalten und dann bis nächste Woche.
Adios. Ciao, ciao.
Adios. Ciao, ciao.
Punk in all seinen Facetten. Mit Felix Amrain.
In der aktuellen Ausgabe Papala Punk spreche ich mit Rudi und Marco von der Press-Punk-Band 100 Kilohertz. Die haben gerade mit Stadtland Flucht ein neues Album herausgebracht und außerdem sogar 2 Record-Release-Shows gespielt. Wie es ist, aktuell Konzerte zu spielen und wie die Entstehungsgeschichte des Albums ist, hört ihr im aktuellen Podcast.
Auf meinmusikpodcast.de. Tiki-Taka, der La-Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca-Welt. Tiki-Taka auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockey-Liga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen. Bei den Springern Kamil Stoch führt vor Zielen Barthold.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de. Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns.
Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren.
Beziehungsweise Sex, der Podcast für Paar- und Sexualprobleme.
Hast du innerlich eine Rechnung offen und willst du diese Rechnung begleichen oder sagst du, okay, ich möchte in eine zufriedene und liebevolle Beziehung finden?
Bettina Utzler und Robert Cordes, Sexualtherapeuten des Instituts für Beziehungsdynamik Berlin, sprechen das an, was sich sonst keiner traut. Professionell, einfühlsam, kompetent.
Wir sehen die Welt danach anders, wir sehen Beziehungen danach anders, wir sehen uns selbst auch anders.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit TennisTourTalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.